SWR 2 Forum. Geschenktes Geld, wie viel Erbe ist gerecht? Am Mikrofon Eckart Blum. Mit dem Erben ist es eine vertrackte Sache. Es gefährdet den Familienfrieden und kann Verwandte auf ewig zu Feinden machen. Auch die Politik tut sich schwer. Die Erbschaftssteuer landet immer wieder beim Bundesverfassungsgericht. Dort geht es im Moment darum, ob sich der Fiskus nicht eine dickere Scheibe von den Betriebsvermögen abschneiden darf. Jedes Jahr hinterlassen die Deutschen rund 260 Milliarden Euro an Vermögen, Tendenz steigend. Wie kann dieses Erbe gerecht verteilt werden? Darüber diskutieren wir jetzt im SWR 2 Forum. Christoph Paul ist Erbrechtsanwalt in Berlin und auch Mediator, das übersetze ich mit Streitschlichter. Herr Paul, es gibt diesen bösen Spruch, versteht ihr euch noch oder habt ihr schon geerbt? Warum sind Vererben und Erben so schwierig?
Zunächst mal, Erbe ist Fortsetzung der Familiendynamik. Und günstigstenfalls haben sich alle auch bis zum Tode des Erblassers verstanden und dann geht doch alles ganz leicht. Aber häufig haben sie auch bis zum Tode, ich sag mal, über bestimmte Tiefen ihrer Familiendynamik geschwiegen, haben Konflikte beiseite geschoben und die brechen dann im Todesfall auf. Und Geld eignet sich ja wunderbar, einen Verteilungskampf über die letztendlich verborgenen Gefühle zu führen. Und es gibt ja auch nicht mehr denjenigen, der das Ganze schlichten könnte. Der verstorbene Vater oder die Mutter, die könnte vielleicht da noch eingreifen, das fällt weg. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, weshalb es beim Erben dann plötzlich alles so rausbricht.
Professor Jens Beckert ist Direktor am Kölner Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung. Er hat das Thema Erben historisch und soziologisch erforscht. Herr Beckert, warum gibt es aus Ihrer Sicht so viel Streit ums Erbe?
Ich denke, dass Herr Paul zumindest auf der Ebene der Familien die richtigen Aspekte genannt hat. Es geht um Familiendynamiken. Wichtig ist dabei, dass es nicht nur um die finanzielle Dimension geht, sondern es geht um emotionale Dimensionen dabei. Eine andere Ebene ist die Ebene von Gesellschaft. Und wir streiten uns auch seit über 200 Jahren über die Frage des Umgangs mit Erbschaften auf der gesellschaftlichen Ebene. Hier spielt eine wichtige Rolle die Frage der Besteuerung von Erbschaften. Und da geht es dann um Themen wie soziale Gerechtigkeit, um Fragen von Steuerprogression und so weiter.
Ich möchte mit meinem dritten Gast, Professor Ottfried Höffe, er ist Philosoph an der Universität Tübingen, nochmal in der Familie sozusagen bleiben. Herr Höffe, das Erben untereinander streiten, das versteht man, aber welche Verantwortung für diesen Streit trägt auch derjenige, der vererbt, also der Erblasser?
Vielleicht darf ich doch zur Ergänzung nochmal sagen, als Philosoph sehe ich gar nicht so viele Streitigkeiten, da die großen philosophischen Streitigkeiten zu dem Thema, nämlich Rechtsprivilegien wie Erbadel, längst beigelegt, nämlich überwunden sind. Wenn ich jetzt nun so als Freund, Bekannter in den Familienkreisen rumschaue, sehe ich zunächst auch in vielen Fällen gar nicht Streit. Der Anlass sind Todesfälle, in der Regel oder meistens Eltern, über die man natürlich trauert, über die Todesfälle. Und wenn es ein Erbe gibt, und man darf ja nicht vergessen, es gibt auch Schulden, aber wenn also nicht Schulden zu vererben sind, ist das ganz erfreulich. Und wie Herr Paul schon angedeutet hat, Streitigkeiten fangen in der Regel weit vorher an. Und das Erbe ist dann der Anlass, das zu vertiefen. Der Erblasser hat natürlich dann die Aufgabe, das vielleicht zu antizipieren und sich zu denken, ist das zu befürchten. Und dann sollte er im Testament, was er in diesen Fällen klugerweise schreibt, ja zunächst nicht gleich nur darüber nachdenken, welche Person welche Anteile bekommt, sondern auch, was ja der Anlass eines Testamentes sein kann, ein letztes Wort zu schreiben. Vielleicht auch, wenn das auch meistens vergeblich ist, noch ein Wort in Richtung Friedensstiftung.
Ich finde das ein ganz, wenn ich das gleich mal sagen darf, diese Idee, ein Wort Richtung Friedensstiftung, ich bin dann auch Notar und weiß, wie viele Testamente direkt vor mir auch gefertigt werden. Ich glaube, dass dieser Appell, sich gütlich und friedlich über das Erbe dann letztendlich im Sinne des Testamentes zu einigen, etwas sehr häufig Gewähltes ist. Und ich frage dann immer, glauben Sie denn, dass Ihre Erben sich daran halten? Und der Glaube jedenfalls ist da, sonst würde es nicht aufgenommen werden.
Aber jeder vierte deutsche Erbfall, das hat eine Umfrage des EMNIT-Instituts ergeben, endet im Streit. Es sind also doch eine ganze Menge. Also Testament wäre in der Verantwortung des Erblassers. Ich frage mal ganz nebenher, Herrn Becker, haben Sie ein Testament gemacht?
Nein, habe ich nicht. Ich bin 45. Wahrscheinlich würde Herr Paul auch mir raten, ein Testament zu machen. Aber ich habe keins.
Herr Paul, warum empfiehlt es sich ein Testament aus Ihrer Sicht?
Es empfiehlt sich, weil, also ich habe mein erstes Testament gemacht im Flugzeug, auf dem Flug zur Verwandtschaft nach Chicago, saß ich neben meiner Frau recht lange zusammen und irgendwann sprachen wir, was machen wir eigentlich damit? Wir haben keine Kinder, da haben wir Nichten und Neffen, wie wollen wir die eigentlich einbinden und andere? Es hat was sehr Klärendes, auch was Lösendes, ist auch ein Stückchen Verantwortung, die man übernimmt. Ich finde es für denjenigen, der testiert, etwas auch ein Stück seiner, der fragt sich, will ich was weitergeben, was will ich wie weitergeben? Ich glaube, zur Befriedung ist das ein großer Schritt. Also ich kann immer nur allen Freunden und Bekannten, Mandanten sowieso sagen, warum macht ihr kein Testament?
Ja, warum nicht? Haben Sie nicht auch den Eindruck, dass viele das Thema vor sich her schieben?
Ja, das ist richtig. Also generell die Beschäftigung mit der Frage Tod ist ja etwas, was uns nicht so wahnsinnig lieb ist. Und das kommt dann teilweise, und teilweise natürlich auch dann die Frage wirklich, also die gesetzliche Abregelung, so richtig schlecht ist sie ja auch nicht. Und wenn ich ein Testament mache, was davon abweiche, dann ja auch die Frage, wie wird das anschließend gesehen? Wie sehen mich meine Kinder, wenn ich jetzt statt meiner Kinder alles zu übertragen, zum Beispiel meine Lebensgefährtin, die mich in den letzten Jahren gepflegt hat, der was zu übertragen, wie finden die das? Sehe ich dadurch möglicherweise noch mehr Streit? Also ich glaube, dass die Auseinandersetzung damit auch nochmal der Frage ist, wie mutig ist man bei dem Blick in die Zukunft über den eigenen Tod hinaus?
Aber Herr Paul hat, glaube ich, schon recht gehabt. Die gesetzliche Erfolg ist ja gar nicht so schlecht. Ich meine, ich bin nicht ganz so jung wie Herr Beckert, habe aber schon seit langem mein Testament, beziehungsweise mit meiner Frau zusammen gemacht. Und dann vielleicht zu bekräftigen, dass man primär seinen Ehepartner, dann sekundär seine Kinder und die gleichmäßig betrachtet, was also im Grunde der gesetzlichen Erfolge entspricht. Ich hoffe, Herr Paul, dass ich da nicht
falsch liege. Ja, ist richtig.
Das nochmal auch zu formulieren, finde ich gar nicht so schlecht. Mhm. Es gibt beiden Seiten, also in diesem Fall den Erblassern als auch den Erben, ein Gefühl der Sicherheit. Und im Übrigen kann man das, und das haben wir auch mit unseren Kindern gemacht, denen das auch so genau mitteilen, denen war das ja irgendwie überhaupt kein Thema. Die Gleichbehandlung. Und bei diesen hohen Emotionen geht es ja unter anderem um Anerkennung, Gerechtigkeit, Selbstachtung und dann die Gegenseite, Neid und Eifersucht. Und das Gefühl der absoluten Gleichbehandlung ist etwas, was den Familienfrieden auch schon zu Lebzeiten eigentlich eher stärkt.
Also das ist sicherlich alles richtig, was Herr Höffer und Herr Paul sagen. Ich will noch mal einen Gedanken da einfließen lassen. Also der Anteil in der Erwachsenenbevölkerung, die ein Testament haben, ist ja tatsächlich sehr gering. Korrigieren Sie mich, ich meine, ich habe mal die Zahl von 26% gelesen. Und was man da natürlich auch bei sehen muss, ist, dass Erbschaften kein Phänomen sind, das alle in der Bevölkerung gleichermaßen betrifft. Also soziologische Studien zeigen, dass überhaupt nur die Hälfte der Bevölkerung entweder schon geerbt hat oder aber mit einer Erbschaft rechnet. Und dann ist es natürlich, das hat Herr Höffer angedeutet, mit dem gesetzlichen Erbrecht auch in vielen Situationen tatsächlich so, dass das gesetzliche Erbrecht hinreichend ist, um die Situation zu klären für die Erben.
Also, ich würde gerne noch einen Gesichtspunkt einbringen, auch wenn ich sehe, dass es ein bisschen vielleicht ein Querschläger ist. Es wird ja nicht nur Finanzielles vererbt. Mhm. Und gerade weil die Frage des Vererbens und dann auch der Erbschaftssteuer damit Fragen der sozialen Gleichheit zu tun hat, die soziale Gleichheit, die vererbt wird, beginnt ja an einer ganz anderen Stelle, nämlich angefangen mit dem, dass jemand Selbst- und Weltvertrauen in den ersten Jahren durch liebevolle Geborgenheit erwirbt oder eben gerade nicht, weiter in den Talenten und auch Motivationskräften ihm erlauben, zu einem mündigen Bürger zu werden und sich selber sein Brot zu verdienen. Diese Dinge halte ich für so wichtig. Denen gegenüber ist das Erben fast marginal. Und wenn wir dann daran denken, wie gering eigentlich das Aufkommen ist, meines Wissens weit unter 1%, und selbst wenn das entschieden erhöht wird, bleibt das im Gesamtsteueraufkommen so gering, dass Fragen der Gleichheit, sozialen Gleichheit und Ungleichheit, glaube ich, weitgehend über andere Themen zu verhandeln wären.
Was Sie jetzt ansprechen, Höfe, ist das Aufkommen der Erbschaftssteuer an dem Gesamtsteueraufkommen. Und das ist so, das ist
1%. Ja, das meine ich, Entschuldigung, klar.
Die Zahlen sind da umstritten. Sie haben in der Anmoderation gesagt, Herr Blum, 260 Milliarden Euro werden vererbt. Das ist quasi die Schätzung ganz oben. Die unteren Schätzungen beginnen bei 75 Milliarden Euro. Aber wie dem auch sei, es wird natürlich viel Geld vererbt. Aber es ist in der Tat so, und da kommen wir zum Anfang unseres Gesprächs zurück, es geht, wenn es um Konflikte bei Erbschaften geht, durchaus nicht nur um die finanzielle Dimension dabei. Ich bin mir sicher, Herr Paul, also kann aus der Kautelarpraxis berichten von Situationen, wo über Dinge gestritten wurden, die für einen Außenstehenden ganz unverständlich sind, weil es dabei rein um symbolische Werte geht. Aber bestimmte Gegenstände können eine wichtige Rolle im Familiengedächtnis spielen und letztendlich kann es bei der Vermögensvererbung in der Erbsituation einfach dann um die Frage gehen, ja, hat mich mein Vater, hat mich meine Mutter mehr geliebt als mein Bruder, als meine Schwester und so weiter. Das sind alles Dinge, ja, die relativ unabhängig von der materiellen Dimension, die da auch natürlich enthalten ist, sich abspielen.
Also das kann ich nur unterstützen. Und ich glaube auch, dass man natürlich im Idealfall, jetzt kommen wir wieder aufs Testament zu sprechen, mit einer glücklichen Fassung des Testamentes gerade da noch für einen nachhaltigen Frieden sorgen kann, indem auch gerade eben persönliche Dinge weitergegeben werden. Oder indem zum Beispiel geschrieben wird, du bekommst als derjenige, der bei uns in unserer Familie für die Familientradition zuständig ist, dies oder jenes, was ja auch ein Stück Wertschätzung dann beinhaltet. Also da folge ich so ein bisschen dem Vorstellung von Herrn Höffe, dass man doch da in der Regel als die Erblasser den großen Wunsch haben, auch Gerechtigkeit walten zu lassen. Es gibt einige wenige, die sagen, ich möchte zum Beispiel alles dran setzen, egal wie das Ergebnis ist, Hauptsache Steuern werden gespart. Das sind aber die Ausnahmefälle. In der Regel geht es darum, eine kluge Regelung zu haben, und was eine zunehmende Rolle spielt, ist bei der Verfügung, die wir machen, zum Beispiel zugunsten von Kindern oder Enkelkindern, immer die Frage, wie viel Geld brauche ich noch im Alter? Und wenn ich ein langes Alter habe, dann ist die Frage, wie viel kann ich heute noch und wie viel muss ich möglicherweise für mein Alter zurückhalten? Das spielt heute eine zunehmende Rolle. Das habe ich vor 20 Jahren so nicht erlebt. Nicht nur, weil ich jünger war, sondern weil ich glaube, weil es keine so große Rolle spielte.
Was für mich ein möglicher Streitpunkt ist, oder besser nicht mal Streitpunkt, sondern ein Überlegungsgesichtspunkt ist. Wie ist es, wenn man mehrere Kinder hat? Das eine Kind hat viele Enkel, das zweite weniger und das dritte vielleicht gar keine Enkel. Ist es dann im Bewusstsein auch der Kinder gerecht, wenn man in Bezug auf die Ausbildung der Enkel sagt, ja, gemäß der, nicht gerade proportional, das muss ja gar nicht sein, sondern gemäß der Familie, die mehr Enkel hat und die irgendwie um die gar keinen hat, ist es doch sinnvoll, einen kleinen Unterschied zu machen.
Also da kann ich aus meiner Erfahrung als Notar nur sagen, das spielt eine ganz große Rolle, und ich weiß, dass die meisten, also Erblasser am Testament, es als gerecht empfinden, wenn es nicht nach Stämmen verteilt wird, sondern wenn es, also nach Stämmen, also das weiß ich was, die Kinder meines Sohnes, die ist vielleicht ein Kind und meine Tochter hat vielleicht 7 Kinder, sondern dass gesagt wird, jedes der Enkelkinder soll einen gleich hohen Betrag haben, insbesondere dann nämlich, wenn schon eine Beziehung zu den Enkelkindern da ist. Wenn also die Erblasser, also die Großeltern dieser Enkelkinder, schon auch von den Enkelkindern etwas persönlich erfahren haben, sei es Lebensfreude, sei es Teilhabe am Geburtstagen, sei es der berühmte Stern, der zu Weihnachten gebastelt worden ist, etc. Wenn das der Fall war, ist auch das Bedürfnis, diesen Kindern in gleichem Maße gegenüber, in gleichem Maße von der Zahl her großzügig zu sein und nicht nur nach Stämmen.
Ich will vielleicht aus der Perspektive von soziologischer Forschung einiges dazu noch sagen. Also zunächst einmal, die meisten Erbschaften gehen von Eltern an Kinder, ja, vermittelt über den überlebenden Ehepartner zunächst, aber dann an die Kinder. Enkel werden berücksichtigt, aber meistens sehr viel geringer. Wir haben gesprochen kurz über Schenkungen. Schenkungen machen ungefähr ein Viertel des vererbten, also wenn man Erbschaft jetzt mit Schenkungen mit einbezieht, des vererbten Vermögens aus. Und es gibt bei Eltern gewissermaßen unterschiedliche Gerechtigkeitskonzeptionen, wenn es um Schenkungen geht und wenn es dann um die Erbschaft geht, also die Situation, die mit dem Ableben des Eigentümers des Vermögens verbunden ist. Und zwar sieht dieser Unterschied so aus, dass bei Schenkungen die Kinder bevorzugt werden, die es selbst, sagen wir mal, nicht so weit wie ihre Geschwister gebracht haben im Leben. Also wenn da schwierige Lebenssituationen zu meistern sind, entweder beruflicher Art oder privater Art, also Scheidung, dann helfen Eltern hier aus, und sie tun dies nicht nach dem Prinzip, alle werden gleich behandelt, sondern nach einem Bedürftigkeitsprinzip. Bei der Vererbung sieht es dann wiederum so aus, dass da Eltern nach dem Gleichheitsprinzip vornehmlich operieren. Das heißt, die Kinder sollen tatsächlich dann gleich bedacht werden, mit Ausnahmen auch da wieder etwa, wenn es um behinderte Kinder geht und so weiter. Aber das können wir mal einen Augenblick außen vor lassen.
Und Zwischenfrage stellen, kommt das, was die Eltern für mich vernünftigerweise machen, bei den Kindern entsprechend auch zustimmend an, oder nehmen die sozusagen zähneknirschend hin?
Nein, also Schenkungen spielen eine ganz wichtige Rolle, und wir kommen hier auch nochmal zu der Kehrseite von dem, wie wir das Gespräch angefangen haben. Nämlich, wir haben angefangen, über Erbkonflikte zu sprechen. Erbschaften beinhalten Konflikte, das ist völlig richtig, aber eben sie sind auch ein wichtiges Element von intergenerationaler Solidarität in der Gesellschaft, ja, und im Kleinen in der Familie. Also Familien werden auch, und hier spielen eben gerade Schenkungen eine wichtige Rolle, zusammengehalten über solche materiellen Transfers. Und darin ist eine der ganz zentralen, wichtigen sozialen Funktionen von Vermögensvererbung zu sehen.
Ich habe bei Ihnen, Herr Beckert, gelesen, dass es ja auch den Gesichtspunkt der Testierfreiheit gibt. Also ich frage jetzt mal andersherum, stelle mich auf den Standpunkt eines Erblassers. Warum soll ich dann eigentlich nicht frei über das verfügen können, was ich mir da selbst erarbeitet habe? Warum soll ich zum Beispiel nicht mein Vermögen an einen guten Freund weitergeben, von dem ich weiß, dass er was Vernünftiges damit anfängt, anstatt an ein Kind, von dem ich befürchten muss, dass es dieses Vermögen verschleudern wird?
Ja, das können Sie ja auch. Man kann ja frei verfügen. Die Frage ist nur, mit was für Konsequenzen hat es?
Moment, da greift aber der Staat mit der Pflichtteilsregelung ein und sagt, du musst deinen Kindern. Warum gibt es die überhaupt und seit wann gibt es die, diese Pflichtteilsregelung?
Also die Pflichtteilsregelungen sind sehr alt. Die gehen vor allen Dingen auf das germanische Recht zurück und das ist eine der wichtigen Rechtstraditionen, Rechtsquellen im deutschen und überhaupt im kontinentalen und bürgerlichen Recht. Es gab immer Einschränkungen über das Pflichtteilsrecht in der Testierfreiheit. Wenn man das in der Entstehung des BGBs verfolgen will, dann muss man sehen, dass in Deutschland in den Rechtsdiskussionen zum Erbrecht im 19. Jahrhundert das Erbrecht immer vom Familienrecht her gedacht wurde und nicht vom individuellen Eigentumsrecht. Und insofern ist nicht primär im 19. Jahrhundert die Freiheit des Erblassers, die im Vordergrund steht, sondern die Frage, was geschieht eigentlich mit der Familie in dem Erbgang? Und hier sollte durch die Beschränkung von Testierrechten einem als ungebührlich empfundenen Individualismus vorgebeugt werden. Letztendlich steht dahinter die Vorstellung, dass jegliche Regelung des Übergangs von Vermögen von einer Generation zur anderen nicht eine individuelle Privatsache ist, sondern eben einen gesellschaftlichen Hintergrund hat und die Gesellschaft deshalb auch das Recht hat, in diese Vorgänge einzugreifen, unter anderem eben über Pflichtteilsrechte.
Gut, nun ist die Gesellschaft aber nicht die Familie. Also wenn die Familie bevorzugt wird beim Erbe,
ja, das muss man doch nicht so sehen.
Nein, es ist die Gesellschaft, die reguliert. Ja. Und sie reguliert hier ihr Verständnis, quasi die Vorstellung von Sittlichkeit des Erbgangs. Und die beinhaltet, dass zunächst einmal das Erbe von den Eltern an die Kinder gehen.
Aber das beinhaltet doch auch eine Ungerechtigkeit, nämlich die Ungerechtigkeit, dass dieser berühmte, in der Literatur oft beschriebene, missratene Sohn unberechtigt, unverdient eine große Erbschaft macht, während ein anderer, der sie viel besser gebrauchen könnte oder die Gesellschaft als Ganzes eben leer ausgeht.
Aber Sie machen doch da eine Voraussetzung. Sie dürfen nicht vergessen, also ich finde das Argument von Herrn Beckert überzeugend, dass es also Familienrecht im Hintergrund hat. Ja. Deshalb vermute ich sogar, dass das eine sehr alte Tradition ist. Neben der für Kontinentaleuropa wichtigen germanischen Tradition kann ich mir das im alten Orient nicht viel anders vorstellen, wo Familien, Sippen und Clans so eine große Rolle gespielt haben und wahrscheinlich in anderen Kulturen Afrikas, Asiens auch.
Der Unterschied ist im angelsächsischen Recht. Also das angelsächsische Recht kennt sehr viel geringere Beschränkungen der Testierfreiheit. Dort gibt es kein Pflichtteilsrecht, sodass Erblasser, also es gibt schon bestimmte Pflichtteilsrechte, vor allen Dingen an den Ehepartner, die heißen dann anders, ja, aber im Prinzip ist es eben in Amerika möglich, seine Kinder vollständig zu enterben. Das ist im kontinentaleuropäischen Recht nicht möglich. Da gibt es auch Möglichkeiten des Entzugs von Pflichtteilsrechten, aber die sind eben an ganz enge Voraussetzungen gebunden. Also das Kind trachtet dem Erblasser nach dem Leben.
Ja. Ich würde aber jetzt gerne doch nochmal eine Lanze für die Vernünftigkeit dieser in Kontinentaleuropa vorherrschenden Regelung werfen. Kinder werden doch ohne ihren eigenen Willen in die Welt gesetzt. Und Eltern, die das machen, gewissermaßen gegen den Willen der späteren Kinder, diese in die Welt zu setzen und wissen, das sind zunächst hilfsbedürftige Wesen, die brauchen sehr lange Unterstützung. Eltern übernehmen eine sehr, sehr lange Verantwortung. Und damit haben sie, abgesehen jetzt, dass die Eltern gegeneinander eine Verantwortung haben, gegenüber den Kindern finde ich schon eine herausragende Verantwortung. Davon kann man abweichen in diesen Sondersituationen, wenn man fürchten muss, dass die Kinder einem Kopf und Kragen wollen. Aber man muss Gründe dafür haben. Und man kann nicht umgekehrt sagen, nur weil ich einen lieben Freund habe und mein Kind nicht so mag, kann ich davon abweichen. Vielleicht bin ich ja sogar selber ein bisschen mitverantwortlich, dass dieser Sohn missraten ist. Und dann sollte ich im Nachhinein ihm nicht sozusagen noch ein zweites Mal auf den Deckel geben, sondern wenigstens dann etwas Gutes für ihn tun.
Ich würde vielleicht beim Pflichtteil, ich bin ganz Ihrer Meinung, Herr Höfe, ich würde eine kleine Einschränkung oder noch einen kleinen Blick beleuchten wollen. Diese Vorstellung, dass Eltern ihren Kindern etwas geben und damit auch eine bestimmte Verantwortung den Kindern gegenüber haben, ist, wenn man drängt an einen, was weiß ich was, 40, 50, 60-jährigen Menschen, der stirbt, sicherlich was anderes, als wenn wie heute öfters Leute sterben, die 70, 80, 90 oder sogar 100 Jahre alt werden. Wenn die ihren Kindern was weitergeben und auch Pflichtteilsansprüche, dann sind diese Kinder meistens selbst in der Situation, in der sie auf diese Unterstützung der Eltern, es sei denn, sie haben nicht selbst nicht fürs Alter gesorgt, aber nicht so angewiesen sind wie zum Beispiel die Enkelkinder. Und hier gibt es durchaus Überlegungen zu sagen, dass also wenn zum Beispiel der Erblasser im Rahmen seiner Testierfreiheit die Enkelkinder einsetzt, dass dann zum Beispiel ein Pflichtteilsanspruch der Kinder oder dann jetzt dieses missratenen Sohnes, der dann plötzlich ein Pflichtteil geltend machen, dass das nicht angemessen wäre. Also von daher könnte man diese Pflichtteilsansprüche durchaus nochmal neu mit der Realität beleuchten.
Da gibt es ja im juristischen Diskurs auch also viele Überlegungen. Sie haben eine genannt jetzt mit Enkelkindern. Eine andere ist die Veränderung von Familienstrukturen, genau. Die Entwicklung von Patchwork-Familien, das Pflichtteilsrecht und auch das gesetzliche Erbrecht. Ja, das eben 1900 entwickelt wurde, orientiert sich an einem traditionalen Familienverständnis und ist für die modernen Formen von Familien nicht mehr voll zutreffend. Und daraus legitimieren sich meines Erachtens auch Überlegungen, das Pflichtteilsrecht zu reformieren. Aber ich würde schon Herrn Höffe zustimmen, dass es auch darum geht, über das Pflichtteilsrecht bestimmte normative Vorstellungen einer Solidarität oder Verpflichtung zwischen den Generationen nachzukommen und das nicht vollkommen willkürlichen Entscheidungen zu überlassen.
Zum Stichwort Patchwork-Familie. Frage an den Rechtsanwalt, Notar und Mediator Christoph Paul. Die Zunahme der Patchwork-Familien heute, bringt das Ihrer Branche mehr Arbeit?
Ja, das bringt sie. Und zwar sowohl im Bereich der Gestaltung. Also ist die Frage, wenn ich mich im hohen Alter nochmal zusammentue mit einer anderen Frau, habe zwei Kinder aus eigener Ehe, die hat auch noch möglicherweise weitere Kinder, der von mir geliebten Frau, der übertrage ich ja gerne alles, aber was ist dann, wenn diese Frau stirbt, soll das von mir erarbeitete Vermögen in deren Familie fallen oder sollen meine Kinder auch noch und so weiter und so fort. Man heiratet möglicherweise einen wohlhabenden Menschen im späteren Alter nochmal, tut sich zusammen. Das ist in der Gestaltung von letztwilligen Verfügungen ein ganz großes Thema. Und es ist auch ein großes Thema natürlich nach einem Todesfall. Da gibt es ja auch die große Problematik der sehr ungerecht empfundenen Steuersätze, die da in dem Falle zum Tragen kommen. Bestimmt jedes zweite Testament, welches ich als Notar beurkunde oder bei dem ich beratend zur Seite stehe, hat diese Problematik.
Bevor wir weitermachen, wir kommen jetzt gleich auf die Steuersätze. Da fängt es dann ja an, so richtig interessant zu werden, wenn es ums Geld geht. Nochmal die Frage an Sie, Herr Paul, was sagen Sie zu folgender Geschichte? Die ist vielleicht ja exemplarisch. Also die Bild-Zeitung meldet, dass der 27-jährige Popsänger Daniel Kübelböck sich von einer 70-jährigen Millionärin adoptieren lässt. Wir wissen nichts über die Motive, ich will da auch gar nicht spekulieren, das ist ja deren Privatsache. Aber Herr Paul, wenn irgendwann dann der Erbfall eintritt, Daniel Kübelböck würde doch einiges an Erbschaftssteuer sparen, dadurch, dass er jetzt nicht als Fremder erbt, sondern als adoptiertes Kind, oder?
Völlig richtig. Und ich kann nur sagen, diese Themen habe ich auch. Also Daniel Kübelböck ist nicht mein Mandant und diese Dame konkret auch nicht meine Mandantin. Aber ich weiß zum Beispiel, dass derjenige, der sich rührend um seine Patentante kümmert, und der genau weiß, dass diese Patentante mit ihm nicht verwandt ist. Und er weiß ganz genau, dass er sich in den letzten, was weiß ich, Jahren da eingesetzt hat, wenn diese Person dann sagt, okay, wenn ich jetzt zum Erbe komme, ich würde gerne eingesetzt werden und schaue dann drauf, dass ich einen Steuerfreibetrag von 20.000 Euro habe und sehe, dass dann also Steuersätze von 30% gleich sofort losschlagen, dann weiß ich, dass immer wieder überlegt wird, ob man da nicht eine Adoption einschaltet. Das weiß ich und erlebe ich. Ich halte es vom Adoptionsrecht für Quatsch. Ich denke mir, dass dafür das Adoptionsrecht nicht gedacht. Aber ich kann es denen nicht verdenken, dass die diese Überlegung haben. Und wie gesagt, kann ich durchaus verstehen.
Dann finde ich, ist die Aufgabe des Gesetzgebers, sich den veränderten Verhältnissen anzunähern. Dann ist doch die betreffende Person, die sich rührend um die Patentante kümmert, nicht einfach nur schlicht eine entfernte Person, sondern dass jemand, der durch die tatsächliche Praxis bewiesen hat, ich bin nicht entfernt und kümmere mich darum. In allen Fällen gibt es Missbrauchsmöglichkeiten, aber der Gesetzgeber sollte versuchen, dafür realitätsnahe Regelungen zu finden. Denn es ist doch naheliegend, dass man jemand, der über viele Jahre, und wir dürfen nicht vergessen, sich um eine ältere oder überhaupt eine Hilfsbedürftige, das kann auch eine jüngere Person sein, zu kümmern, kostet nicht nur sehr viel Zeit, sondern auch sehr viel Kraft, sehr viel Emotionen, dass man das nicht einfach als fremde Person abstempelt.
Geschenktes Geld, wie viel Erbe ist gerecht? Das ist unser Thema heute im SWR2-Forum. Seit es Staaten gibt, gibt es Steuern und gibt es auch die Erbschaftssteuer. Sie war, scheint mir, immer umstritten. Sie ist bis heute umstritten. Herr Beckert, was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen. Das ist ja ein berühmtes Zitat aus Goethes Faust. Es spricht an, dass der Erbe sich seine Erbschaft würdig erweisen soll, dass er sie sich eigentlich erst noch verdienen soll, dass eine Erbschaft auch eine Verpflichtung bedeutet. Unverdientes Vermögen heißt Ihr Buch über die Geschichte und Soziologie des Erbrechts. War das nicht seit je eine Provokation für die bürgerliche Gesellschaft, die Gesellschaft der Aufklärer, der französischen Revolutionäre, also unsere heutige Gesellschaft auch, die ja die Privilegien der Geburt abschaffen und durch das Kriterium der persönlichen Leistung ersetzen wollte, dass man durch eine hohe Erbschaft unverdient privilegiert wird?
Ja, genau so ist es. Also wir haben mit der Aufklärung seit dem 18. Jahrhundert durch das ganze 19. und durch das 20. Jahrhundert durchgehend sehr kritische Auseinandersetzungen um die Frage der Legitimität von Erbschaften. Und der Hintergrund ist dabei, dass eben die Gesellschaft der Aufklärung sich als eine Leistungsgesellschaft, zumindest auch als eine Leistungsgesellschaft, definiert. Und das heißt, dass Unterschiede in der materiellen Situation gerechtfertigt werden nur über Unterschiede in der Leistungserbringung und nicht über Herkunft. Und das war insbesondere im liberalen Denken ein großes Problem, eine große Frage der Auseinandersetzung, wo Leute etwa wie John Stuart Mill, der ja nun also ein großer Verfechter von liberalen Freiheitsrechten ist, eben auf der anderen Seite sich ganz stark für die Begrenzung von Erbrechten eingesetzt hat. Es ist eben insbesondere im liberalen Denken eine Auseinandersetzung. Sehr viel weniger interessanterweise war die Frage der Vermögensvererbung ein Problem für die Sozialisten.
Darf ich zu dem Goethe-Wort trotzdem noch eine Anmerkung machen? Wenn ich das richtig im Kopf habe, was du ererbt, erwirb es, um zu besitzen, betrifft primär kollektive Hinterlassenschaften, also Sprache, Kultur, Rechtsordnung. Und für die trifft das ja ohne Zweifel zu. Wir können eine Rechtsordnung, auch wenn sie im Grundgesetz steht, nicht einfach nur erben, sondern wir müssen sie nach und nach internalisieren und zum Teil unserer persönlichen und auch sozialen und dann auch rechtlichen Wirklichkeit machen. Das gilt auch für die Sprache, die wir verhunzen lassen können oder fortsetzen. Ja. Und so ohne weiteres können wir dieses Stichwort, was kollektiv gemeint ist, nicht auf individuelles Erbe einfach übertragen.
Ich möchte jetzt nochmal auf heute eingehen, Herr Höffe, und Sie bitten, Sie als politischen Philosophen, vielleicht, wenn ich das so voraussetzen darf, eher dem liberalen politischen Lager zugeneigt, sich jetzt mal auf den Standpunkt des Erblassers zu stellen. Es ist ja so, wenn der Erbfall eintritt, dann muss Erbschaftssteuer gezahlt werden. Der Staat besteuert jetzt aber ein Vermögen, das schon einmal besteuert worden ist. Das heißt, der Erblasser, der sich hier etwas erarbeitet hat, und wir gehen jetzt mal vom Normalfall aus, also Schwarzgeld und so weiter lassen wir jetzt mal außer Acht, hat auf dieses Vermögen schon Steuern bezahlt. So, jetzt vererbt er dieses Vermögen und jetzt kommt der Staat und sagt, ich will bitteschön nochmal mit der Steuer darauf zuschlagen. Finden Sie das richtig?
Also ich möchte zunächst mal drei Gesichtspunkte nennen, bevor ich dann an die Bilanz ziehe. Einmal, Sie haben schon darauf hingewiesen, es ist ein schon besteuertes Vermögen und damit ist zunächst mal die Beweislast, das nochmal zu besteuern, auf der Gegenseite.
Beim Staat also?
Beim Staat, ja. Das Zweite ist, der Erblasser kann sich überlegen, wenn er sich über Steuern ärgert, er muss das ja nicht wie Schäuble machen und sagen, ich zahle gerne Steuern. Also wenn er sich über Steuern ärgert, wie auch immer, sagen, ist es denn vernünftiger, wenn ich konsumiere, statt zu sparen? Wir können doch nur gucken, warum auch Unterschiede in unserem eigenen Land existieren. Im Südwesten zum Beispiel eben doch eine höhere Sparrate ist, vermute ich mal. Und in Ländern wie Deutschland wieder eine höhere Sparrate als andernorts. Das muss der Mentalität der Betroffenen überlassen bleiben. Aber das Konsumieren statt Sparen muss nicht wiederum privilegiert werden. Und ein dritter Gesichtspunkt, es ist leider so, wir schimpfen ja immer wieder oder bringen in die Debatte das Stichwort Gier. Aber wo passt es denn am besten? Seit Jahren nehmen unsere öffentlichen Hände, also Bund, Land und Kommunen, mehr und mehr Steuern und Abgaben ein. Trotzdem steigt immer noch die Staatsverschuldung und trotzdem wird mindestens auf der kommunalen Ebene immer wieder eines gekürzt. Unsere Musikschulen leiden, unsere Stadtbibliotheken leiden. Der Staat ist also, würde ich sagen, strukturell gierig. Dem noch mehr Geld zu geben, können wir gar nicht erwarten, dass es wirklich bestens angelegt wird. Und dann ist eventuell sogar der Persönliche, der eben statt konsumiert lieber spart, für seine Kinder und Enkelkinder dran denkt, eventuell sogar der bessere Verwalter, sogar in sozialer Perspektive. Ich will daraus aber nicht arbeiten wollen. Der Staat hat kein Recht, Erbschaftssteuer zu heben und auch keinen Unterschied macht zwischen den kleineren Erben, dass man von seinen Eltern ein Sparbuch und vielleicht ein Häuschen bekommt und den großen Erben, wo es um ein Vielfaches geht, da sind Unterschiede schon berechtigt. Wir sollen die Unterschiede aber nicht zu leicht, unter Stichwort Verbesserung der sozialen Ungleichheit oder Kampf gegen soziale Ungleichheit, subsumieren.
Soll ich will nur sagen, was meine Mandanten dazu immer sagen, wenn sie zu mir kommen. Also Stichwort mit der Gier, das kenne ich. Das kenne ich als Argument ganz deutlich. Warum soll ich Steuern zahlen? Der Staat kann damit nicht umgehen. Und es ist erstaunlich, dass wenn man sich dann ansieht, also in der Praxis, wir haben das vorhin schon gehört, wie viel Prozent das im Steueraufkommen macht, so wie ist es ja gar nicht. Interessant ist, was für eine große Rolle gleichwohl diese Erbschaftssteuer spielt. Und wie viel über die Erbschaftssteuer geredet wird und wie viele Leute große Angst davor haben, wenn man sieht, wie kleinere Vermögen ja kaum im Grunde genommen von Erbschaftssteuer berührt werden.
Jeder zweite Deutsche überhaupt erbt nur. Und die meisten sind auch noch recht kleine Vermögen.
Dann ist es in der Realität kein großer, aber es spielt vom Gefühl eine ganz große Rolle. Fast so ein bisschen kommt da so leicht auch so eine klassenkämpferische Nummer rein. Die anderen, die erben so viel, das höre ich ganz viel. Das ist ungerecht und wenn man sich genau anguckt, ist es gar nicht so viel. Aber ich glaube, dieses Erbschaftssteuer steht für ganz vieles und bei Lichte betrachtet ist es möglicherweise gar nicht so dramatisch.
Also warum gibt es eigentlich eine so enorme emotionale Aufladung im Hinblick auf eine Steuer, von der im Grunde genommen fast niemand betroffen ist? Ja, also es sind nicht mehr als einige wenige Prozent, die überhaupt Erbschaftssteuern bezahlen.
Und wenn ich das nochmal kurz einfügen darf, Herr Becker, 4,2 Milliarden Euro nehmen die Bundesländer, denen die Erbschaftssteuer in Deutschland zufällt, nehmen die Bundesländer im Jahr ein. Zwischen 100 und 260 Milliarden fallen an pro Jahr. Davon landen überhaupt nur 4,2 Milliarden beim Fiskus.
So ist es. Also insofern, wenn wir von den 100 Milliarden ausgehen, hätten wir eine Besteuerung von 4,2% im Durchschnitt. Ich will noch mal eingehen auf das Argument zur Doppelbesteuerung. Also dieses Argument von Doppelbesteuerung ist meines Erachtens im Wesentlichen eine Folklore, die immer wieder angeführt wird, aber nicht zutreffend ist. Denn in Deutschland handelt es sich um eine Erbanfallsteuer. Das heißt, besteuert wird nicht der Nachlass, sondern das Erbe. Und eine Erbschaft ist bei dem Erben zunächst einmal ein Einkommenszufluss. Und insofern hat der Erbe dieses Geld, diese Vermögenswerte nie versteuert.
Herr Becker, Sie haben völlig recht, aber vom Betroffenen sieht das eben doch nicht nur nach Folklore aus.
Also ich möchte ja genau sagen, es gibt eine enorme emotionale Aufladung dieses Themas der Besteuerung von Erbschaften. Und ich habe im Grunde genommen nie wirklich verstanden, warum das so ist. Ich will aber nochmal auf die Frage auch von Ihnen, Herr Höfer, angesprochen, öffentliche Hand und Gier der öffentlichen Hand. Wir haben in den letzten 30 Jahren eine Auseinanderentwicklung, eine Ungleichheitsentwicklung sowohl bei den Einkommen als auch bei den Vermögen. Wir haben enorme Vermögenszuwächse bei den obersten Einkommens- und Vermögensschichten und wir haben eine Reduktion von Vermögen, Einkommen bzw. eine Stagnation in den weitesten Teilen der Bevölkerung. Womit hat das zu tun? Es hat auch damit zu tun, dass Spitzensteuersätze gesenkt wurden, dass die Vermögenssteuer ausgesetzt wurde, dass die Erbschaftssteuer im Grunde genommen mit der Reform von 2009 reduziert wurde. So, und für mich ist bei der Frage jetzt nicht, wie viel soll der Staat einnehmen, sondern aus welchen Quellen soll der Staat sein Steueraufkommen beziehen. Die Erbschaftssteuer, ein Instrument, das eben genau vor dem Hintergrund, dass wir uns als eine Leistungsgesellschaft verstehen, eine besondere Legitimation hat. Also warum ist es eigentlich so, dass wir Arbeit sehr viel höher besteuern, als wir Erbschaften besteuern? Das leistungsfrei erlangte Vermögen besteuern wir höher als das, was wir durch unsere Arbeit verdienen. Ich meine, man sollte die Erbschaftssteuer als weitere Einkommensart in die Einkommenssteuer einbeziehen. Und das heißt, man hat dann Sätze in der Erbschaftssteuer, die den Einkommenssteuersätzen entsprechen. Das scheint mir von dem normativen Hintergrund des Selbstverständnisses unserer Gesellschaft sehr viel angemessener als die gegenwärtige Situation einer faktischen Nichtbesteuerung von Erbschaften.
Ich würde gerne eine Anmerkung machen, damit ich nicht missverstanden werde. Also zunächst mal, Herr Beckert, ich kenne Ihre Position und bin im Prinzip völlig Ihrer Meinung. Aber, und das war mein Gesichtspunkt nur, ich behaupte auch nicht, dass der Staat nicht Geld braucht, sondern ich sage, in den letzten Jahren, nicht in den letzten 30, aber in den letzten Jahren hat der Staat zugenommen an Einnahmen von Steuern und Abgaben und trotzdem ist die Staatsverschuldung gestiegen und die Staatsverschuldung hat ja eine ganz große Ungerechtigkeit gegen die künftigen Generationen und in dieser Situation fürchte ich eben, Herr Becker, dass Ihr richtiges Prinzip gar nicht richtig eingewandt wird, sondern man hat das zunächst als Argument, gewissermaßen als Feigenblatt, um wieder eigentlich nur eine neue Steuerquelle zu entdecken. Es gibt ja leider nicht, das würde ich in diesem Falle sagen, das Nullsummenspiel. Wenn das so in die Debatte käme und sagte, wir erhöhen diese Seite und sind aber verpflichtet und nicht nur guten Mutes, sondern verpflichtet, um dieselbe Menge andernorts zu streichen. Und wo, wie Sie es ja gerne hätten, Herr Beckert, und das finde ich richtig, also zum Beispiel in der Progression der Einkommensteuer was zu verändern, wenn ich dem Staat da trauen könnte, dann wäre ich ja ganz Ihrer Meinung. Aber das ist eben, was ich meine mit der Gier. Ich traue Ihnen in den letzten Jahren nicht. Und unter der Gerechtigkeitsfrage gegen die künftigen Generationen, wir dürfen Ihnen nicht noch mehr finanzielle Pflichten aufladen.
Nun könnte man ja sagen, wenn eine Erbschaftssteuer die Ungerechtigkeit zumindest abmildern soll, dass der eine in der Konkurrenz in der Leistungsgesellschaft einen unverdienten Vorteil dadurch hat, dass er viel erbt gegenüber dem anderen, der gar nichts kriegt. Wenn das so ist, dann könnte ja der Staat sagen, wir erheben zwar Erbschaftssteuer, aber wir setzen den Ertrag auch zum sozialen Ausgleich ein. Also zum Beispiel zur Förderung von Bildungseinrichtungen und so weiter.
Er könnte das aber jetzt nicht tun, sorry. Da bin ich leider skeptisch geworden.
Es gibt Vorschläge, genau dies zu tun, etwa also damit Bildung zu fördern. Das Problem dabei ist, dass das steuerrechtlich gar nicht zulässig ist, sondern Steuern werden vom Staat vereinnahmt. Und eine zweite Entscheidung ist dann, dass über die Verwendung dieser Steuern politisch entschieden wird. Steuern für spezielle Ausgaben sind nicht zulässig.
Der Bundesfinanzhof meint, also das höchste deutsche Finanzgericht, der Bundesfinanzhof meint, dass die Erbschaftssteuerreform von 2009 gegen den Gleichheitsgrundsatz im Grundgesetz verstoße, weil die großen Vermögen, besonders die Betriebsvermögen, einseitig begünstigt würden. Und das Bundesverfassungsgericht berät jetzt darüber. Dabei geht es unter anderem, Herr Paul, um ein Steuerschlupfloch, um einen Trick namens Cash GmbH. Also man hat viel zu vererben, man vererbt jetzt aber nicht das Geld, sondern man gründet so eine Art Briefkastenfirma. Das Geld, das zu vererben ist, das Geldvermögen, bringt man in diese Firma ein und dann vererbt man die Firmenanteile an die Kinder und die zahlen dann keine Erbschaftssteuer mehr.
Völlig richtig. Da wird das Modell der Privilegierung der Betriebsvermögen genutzt, um, ich sag mal, ein künstliches Betriebsvermögen zu schaffen und dadurch eben halt die Steuern zu vermeiden. Da sind wir übrigens nicht die Einzigen, bei denen es sowas gibt. In den USA oder im angloamerikanischen Recht ist das gang und gäbe, dass man Trusts macht, gegen die, denke ich, mir auch überhaupt nichts einzuwenden ist.
Also raten Sie auch dazu?
Ich würde immer, wenn die Leute mich fragen, machen Sie mir so ein Modell, machen Sie es, dann mache ich es, wenn es Sinn macht. Ich finde, politisch muss man sich überlegen, ist das gewollt? Und zum Zweiten muss man sich überlegen, und das ist jetzt auf dieses Erbe konkret, konkret geguckt. Ich habe ja gar nichts dagegen, dass Geld da reingebracht wird. Die Frage, wofür wird das Geld genutzt, wenn es da drin ist? Wie können die Erben wieder an das Geld rankommen, wenn solche Konstruktionen dafür genutzt werden, dass zum Beispiel dann wirklich etwas für die nächste Generation oder wirklich etwas für die Ausfort- und Weiterbildung genutzt wird? Dann wäre es ja klug. Dann könnte man ja durchaus sagen, dann hätte man ja ein Modell, wo man letztendlich Geld reinsteckt, eine Steuer vermeidet und dann wird für die Gesellschaft etwas gemacht. Das momentane Modell dient aber ausschließlich der Steuervermeidung und da fühle ich mich als Praktiker ausgesprochen unwohl mit.
Es ist ja auch eine Abwehrstrategie gegen den gierigen Staat. Das steht ja vielleicht auch als Gefahr an, wenn man die Erbschaftssteuern erhöht, dass dann sofort Abwehrstrategien sich ausgedacht werden, wo könnte ich mein Vermögen schon vor dem Eintritt des Erbfalles hin verlagern, um die Steuern zu umgehen.
Aber das ist ja eine ganz interessante Geschichte, dass man, um sich gegen den gierigen Staat zu werben, selbst nach Modellen sucht, die von einem ähnlichen Gefühl geprägt sind.
Genau, das ist Gier also, gegen Gier.
Genau, und wo man von vornherein sagt, jetzt muss ich was machen, was mindestens genauso schweinisch ist wie das andere. Also ich kann auch nur sagen, Leute, die das machen, denken vielleicht auch in diesen Kategorien. Ja, die haben also möglicherweise auch, ich sage mal, eine ganz erhebliche Bitterkeit in sich und haben das Gefühl, dass der Staat ihnen auch bisher nichts Gutes getan hat und dass sie deshalb alles tun müssen, um diesen Staat, der aus meiner Sicht eine ganze Menge tut für die Leute, die da drin wohnen, an dieser Stelle noch ein Schnippchen zu schlagen.
Herr Paul, Sie haben ja eben schon einen guten Hinweis gegeben. Das Vermögen einbringen in eine Institution, in eine Körperschaft, die dann auch was Vernünftiges damit anfängt. Mhm. Unter dieser Bedingung wäre es sinnvoll, da liegt hier der Begriff Stiftung nahe. Ist es das, was Sie dann Ihren wohlhabenden Mandanten auch manchmal empfehlen?
Teilweise ist es das, ja. Wobei man natürlich zu Stiftungen muss man natürlich auch immer gucken, dass der Stiftende damit auch die Möglichkeit hat, sich sein eigenes Denkmal zu setzen. Aber richtig, es gibt die Stiftungen, es gibt auch Familienstiftungen, die man macht. Das ist das Modell, mit dem man in einer gesellschaftsstützenden Weise Regelungen schafft, wie das Vermögen einerseits in der Familie und damit auch bestimmten familiären Verpflichtungen erhalten bleibt und auf der anderen Seite eine Möglichkeit gefunden wird, ganz normale Erbschaftssteuern zu vermeiden.
Herr Beckert, weniger Erbschaftssteuern, dafür mehr private Stiftungen?
Stiftungen sind gerade unter dem Aspekt von Förderung von zivilgesellschaftlichem Engagement ein wichtiges Modell. Und es gibt ja in den letzten Jahren auch aufgrund des neuen Stiftungsgesetzes einen Zuwachs an Stiftungen. Im Prinzip muss ich sagen, ja, das ist richtig, ein solches Engagement. Ich möchte aber auch eine Einschränkung machen dabei. Das bezieht sich nicht auf also relativ kleine Stiftungen, die einige Millionen als Stiftungskapital umfassen. Aber man muss sehen, dass es Großstiftungen gibt, die eine solche Bedeutung haben, einfach von ihrem finanziellen Volumen. Die größte Stiftung ist die Stiftung von Herrn Gates in Amerika, dass hierüber politischer Einfluss ausgeübt werden kann. Und das ist etwas, was in diesem ganzen Diskurs über Stiftungen viel kritischer beleuchtet werden müsste. Also politischer Einfluss, der der Meinung von Herrn Gates entspricht, aber eben keine demokratische politische Legitimation hat. Und wenn man sich anschaut im späten 19., frühen 20. Jahrhundert in Amerika, wo diese Stiftungsmodelle herkommen, dann kann man sehen in den Begründungen, weshalb die damals reichsten Männer Amerikas, Andrew Carnegie ist der berühmteste davon, ihr Geld an Stiftungen vermacht haben, dann war das aus einem ganz elitistischen Gesellschaftsverständnis heraus. Ja? Also Andrew Carnegie hat explizit formuliert, dass er so reich geworden ist, das liegt daran, dass Gott ihn ausgewählt hat. Weil Gott ihn ausgewählt hat, weiß er auch am besten, wie man mit seinem Vermögen nach seinem Tod umzugehen hat. Eine Position, die sich eben genau gegen die Besteuerung von Erbschaften ausgesprochen hat, aber auch gegen den Übergang dieses Vermögens an die eigenen Kinder. Ja, das ist quasi der liberale Rest darin, dass man es als problematisch auch in der Familie ansieht, wenn die Kinder plötzlich in das gemachte Nest hineinfallen. Also darauf will ich nur hinweisen, ja, dass bei allem, was man positiv über Stiftungen sagen kann und sagen soll, man diesen Gesichtspunkt der Frage der demokratischen Legitimation, der Verwendung von Vermögen in der Gesellschaft dabei nicht außer Acht lassen sollte.
Ich würde das gerne nochmal bekräftigen. In der Tat kommt es darauf an, Soweit ich jetzt so da größere deutsche Stiftungen übersehen, sind wir glücklicherweise von diesem, das ist ja ein protestantischer Elitismus, fern. Wenn jemand eine Stiftung macht und dann nur sagt, die soll die Grundlagen der Geisteswissenschaften oder medizinische Forschung unterstützen, ohne dass dann weitere Bedingungen gestellt werden und dass einem wissenschaftlichen Beirat überlassen werden, darüber zu entscheiden, dann wird mindestens ein guter Teil dieser in der Tat zu befürchtenden politischen Einflussnahme verhindert.
Ich danke Ihnen für das Gespräch. Geschenktes Geld, wie viel Erbe ist gerecht? Darüber haben diskutiert der Soziologe Professor Jens Beckert, Direktor am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln, der Philosoph Professor Ottfried Höffe von der Universität Tübingen und Christoph Paul, Rechtsanwalt, Notar und Mediator in Berlin. Durch die Sendung führte Eggert Blum.